Deutschlandfunk.
Wie lassen wir uns eigentlich überzeugen jeden Tag? Vielleicht von der Werbung, vom Marketing, aber auch, ich sag mal so, von dunklen Kräften. Darum soll es heute gehen. Wir wollen über Manipulation und das Überzeugen sprechen und wie wir damit achtsam umgehen können. Und das hat sich Slava gewünscht. Vielen, vielen Dank für deine E-Mail. Also genau das war hoffentlich der Wunsch, ne? Weil oft schlagt ihr Sachen vor und wir machen die vielleicht nicht ganz so eins zu eins, wie ihr euch das vorgestellt habt. Aber wir geben uns natürlich Mühe, damit ihr dann befriedigt auch aus jeder Achtsam-Folge wieder hinausgeht. Achtsam ist einmal Dr. Maihyeon Nguyen. Sie ist Psychologin, sie ist Therapeutin, Dozentin, Autorin und, wie ich immer wieder gerne sage, Doktor.
Ja, danke.
Ich bin Diane Hielscher, ich bin Moderatorin, Autorin, Keynote-Speakerin, Workshop-Leiterin, Gründerin und wir beide machen hier Achtsam seit vielen, vielen Jahren nunmehr. Und Slava ist auch schon ganz lange dabei und hat uns geschrieben, hey, könnt ihr ja nicht mal darüber sprechen, wie das ist mit dem, ich sag mal, sich einerseits manipulieren lassen, aber andererseits auch andere zu überzeugen, ne? Weil das sind ja quasi beides Seiten der gleichen Medaille.
Ja, wenn wir die Mechanismen kennen und das zu guten Zwecken benutzen, können wir natürlich Leute dazu bewegen, irgendwie ihre Einstellung zu verändern oder so. Aber die gleichen Mechanismen werden natürlich auch verwendet für nicht so gute Zwecke.
Ja, so wie alles Mögliche auch immer zwei Seiten hat. Jetzt ist die Frage, warum sind wir Menschen denn überhaupt so sehr beeinflussbar?
Ich denke, da ist dahinter auch so ein Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit, sozialer Anerkennung und es gibt vielleicht auch Sicherheit und Sinn. Wir passen uns an, damit wir eben nicht ausgeschlossen werden und dass wir auch von anderen wahrgenommen werden. Also zeigen, hey, dir ist das wichtig, dann ist mir das auch wichtig. Wir sind doch in einem Rudel, wir gehören doch zusammen. Und das ist natürlich wieder aus so einer evolutionären Perspektive, das sichert uns eher unser Überleben.
Aha, also wenn ich zum Rudel gehöre, bin ich sicher, wenn ich ganz alleine bin und immer nur mein Ding mache und wenn ich wie ein Fisch gegen den Strom immer schwimme, dann bin ich ja ganz allein. Und wir haben ja hier auch schon ganz oft drüber gesprochen, dass Einsamkeit ungesund ist und unglücklich und depressiv macht. Und deswegen ist es ein ganz normales menschliches Bedürfnis, uns einer Gruppe anzuschließen. Und deswegen, ja, lassen wir uns von dieser Gruppe dann quasi gerne beeinflussen, ne?
Genau, ja.
Okay. Aber wie gesagt, alles positiv, negativ und so weiter. Es gibt auch negative Konsequenzen, wenn man jetzt ganz leicht beeinflussbar ist, weil dann ist man womöglich wie so eine Flipperkugel, die immer hin und her geschubst wird, ne?
Ja, also dann nimmt man vielleicht auch irgendwie ganz unkritisch irgendwelche Meinungen irgendwie an oder sehr automatisiert und auch unüberlegt. Das kann natürlich zu Fehlurteilen führen, falsche Entscheidungen, die nicht in unserem Interesse sind und wir leiden dann darunter. Es ist natürlich auch immer die Gefahr gegeben, wie du schon eingangs gesagt hast, dass wir leicht manipuliert werden können oder ja durch Gruppendruck oder sehr charismatische Führungsfiguren. Ne? Das ist natürlich eine ganz wichtige, ein wichtiger Mechanismus bei Sekten oder so oder andere extremistische Gruppen oder so, dass wir ausgenutzt werden. Es gibt halt auch wirklich Menschen, die, wie du, ne, dieses Bild, man flippt wie so eine Kugel, sich immer anpassen an die Bedürfnisse anderer, also wie so ein Chamäleon. Das führt natürlich auch zu einem geringen Selbstbewusstsein und die eigene Entwicklung leidet darunter. Man verfolgt nicht mehr die eigenen Ziele und Werte.
Und hier in dieser achtsamen Sendung geht es ja auch darum, dass ihr vielleicht jetzt gerade achtsam, während wir darüber sprechen, in euch reinhorcht und euch vielleicht fragt, wo lasse ich mich denn beeinflussen? Also welche Einflüsse haben mich auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten in meinem ganzen Leben so beeinflusst? Was war vielleicht gut, was war schön, was war inspirierend, was war vielleicht ein bisschen unangenehm, vielleicht unangebracht? Jetzt im Nachhinein, ne? Man kann ja im Nachhinein, ist man immer schlauer, vielleicht auch so Kindheit, Jugend und so, vielleicht waren da auch Sachen dabei. Und wenn man das mal achtsam durchdenkt, mal da so reinfühlt, dann ist man auch immer schlauer. Und ein achtsamer Umgang genau mit diesem Thema kann uns ja helfen.
Ja, es fördert natürlich die Selbstwahrnehmung, aber wir nehmen auch unsere Umgebung genauer wahr, bewusster wahr und vor allen Dingen Wir werden das auch noch im Verlauf sehen. Es hilft uns ja immer wieder aus automatischen Reaktionen, sei es Denkreaktionen, Denkmuster oder auch Handlungen auszusteigen. Ne? Und ich habe jetzt keine direkte Studie gefunden, die untersucht, ob Achtsamkeit Menschen weniger anfällig für Manipulationen wie Sekteneinfluss oder Extremismus irgendwie macht. Allerdings fördert es ja bestimmte Schutzfaktoren. Beispielsweise durch die Achtsamkeit verbessern wir unsere Emotionsregulation. Wir haben so eine nicht wertende Haltung gegenüber inneren und auch äußeren Erfahrungen. Ne? Also wir nicht nur, weil jemand sagt, oh Gott, du musst dem irgendwie da mitmachen oder so, dass wir direkt sagen, okay, das ist jetzt so unmittelbar oder so, sondern wir haben so einen Gleichmut, den wir kultivieren können. Und wir können auch besser mit negativen Zuständen sein, seien es Gefühle, Gedanken, Situationen. Wir vermeiden diese Situationen nicht und diese emotionale Reaktivität wird reduziert. Also nur weil jetzt eine starke Emotion da ist, dass man direkt dann handeln muss, also so impulsiv, das geht alles zurück und das hilft uns natürlich, dass wir nicht so leicht beeinflussbar sind.
Und wenn wir Achtsamkeit praktizieren, vielleicht schon über Jahre, dann kennen wir uns ja auch besser und dann kennen wir vielleicht die Glaubenssätze. Wir kennen die Art, durch die wir sozialisiert sind. Unsere Eltern, unsere Dorfgemeinschaft, unsere Hausgemeinschaft, Tanten, Onkel, Oma, Opa. Ne? Was hatten die für Glaubenssätze? Weil je nachdem, woher wir kommen, so sind wir auch leichter beeinflussbar von bestimmten Dingen. Also um es jetzt mal, ich mache mal ein paar extra banale, plakative Beispiele. Wenn jetzt zum Beispiel meine Mutter mir als Kind immer gesagt hat, du bist hässlich, dann bin ich natürlich super leicht beeinflussbar von der Schönheitsindustrie. Wenn die dann sagt, du musst diese Creme kaufen, du musst dieses Gesichtsmassagegerät kaufen oder was auch immer und dann wirst du schön sein. Dann bin ich leichter ansprechbar dafür, weil ja mein Gehirn geformt ist darauf, dass ja meine Mutter gesagt hat, dass ich hässlich bin. Das heißt, das ist ein Schmerz, den ich habe. Also sage ich, oh, ich will schön sein, also muss ich dieses Produkt kaufen. Oder wenn in der Familie vielleicht, wenn so generelle Sätze benutzt werden, ja, also keine Ahnung, die Reichen sind alle böse oder die Armen wollen uns alles wegnehmen, die sind auch böse oder, ne, dann ist mein Gehirn darauf trainiert. Das heißt, wenn dann jemand sagt, keine Ahnung, die Reichen oder die Armen oder wer auch immer da generell jetzt gerade der Böse ist in dieser Geschichte, dann sage ich, ja stimmt, die sind böse, also wähle ich mal die Partei, die sagt, die sind böse. Nur um es jetzt mal, wie gesagt, ganz plakativ zu sagen, können wir ja mit Achtsamkeit auch das reflektieren und gucken, wo stehe ich da? Was sind denn meine Prägungen? Was sind meine Glaubenssätze? Und das heißt, wer kann mich denn ganz besonders leicht und gut beeinflussen? Ne? Du hast einen wissenschaftlichen Übersichtsartikel mitgebracht, auch weil ich eben ein politisches Beispiel genannt habe, wie da der Zusammenhang zwischen Achtsamkeit ist und Politik.
Genau, das ist von Ramstetter 2021 erschienen in der Frontiers in Political Science und zum Beispiel Wut, ja, eine Emotion, die wir alle kennen. Achtsamkeit kann natürlich Einfluss auf Wut nehmen und das wiederum macht uns dann nicht so verwundbar für bestimmte Angriffe, sag ich mal, von außen. Also wir wissen, Wut wurde mit konservativeren Einstellungen in Verbindung gebracht. Also da zeigen Studien, dass Menschen, die wütender sind, auch eher so Strafmaßnahmen zur Lösung sozialer Probleme unterstützen oder auch eine verstärkte Unterstützung von populistischen, rechtsradikalen Parteien. Und wir wissen ja, wenn wir Achtsamkeit üben langfristig, dann trainieren wir ja zwangsläufig unsere Emotionsregulation. Also das heißt, da ist schon eine Stellschraube, wo wir als Gesellschaft ansetzen können, weil es gibt natürlich keine Pille, die die Wut wegmacht oder so. Ne? Und wenn Menschen wirklich diese Anger-Issues haben, ja, die kann man ja auch nochmal abholen. Ne? Das ist auch nochmal, finde ich, sehr, sehr hoffnungsvoll, dann wissen wir auch, Angst ist natürlich ein ganz wichtiger Mechanismus bei allen Manipulationsstrategien. Angst verringert das Vertrauen der Menschen in ihre eigenen Präferenzen und Entscheidungen und macht sie eben auch anfälliger für Manipulation. Ja, wir vertrauen uns einfach nicht mehr, weil wir so sehr in diesem Kampf-Flucht-Modus sind, automatisiert handeln, dann sehen wir gar nicht mehr, was sind denn eigentlich meine Werte oder so, ja. Und auch da können wir, wenn wir lernen, hey, wir haben die Möglichkeit, Achtsamkeit zu praktizieren, dass wir ein anderes Mittel haben, um mit unserer Angst umzugehen langfristig.
Und die Angst und die Wut werden oft auch befeuert mit den Inhalten, die wir konsumieren, mit den Telegram-Gruppen, in denen wir sind, mit den Facebook-Gruppen, in denen wir sind, mit den Social-Media-Kanälen, die wir benutzen und mit den Leuten, die wir folgen. und mit den Gesprächen, die wir führen, jeden Tag auf der Straße. Ne? Weil ich höre immer wieder diese allgemeinen Sätze, dieses, ja, man darf nicht mehr und man kann nicht mehr und alles geht den Bach runter und alles wird immer schlechter und alles wird gefährlicher und alles wird immer schlimmer. Und diese ganzen Sätze, die einfach generalisierend sind und total viele Fakten auch außen vor lassen, ne? Die sorgen eben dafür, dass wir noch wütender werden und noch ängstlicher. Und da schließt sich dann auch wieder der Kreis. Du hast einen Buchtipp auch mitgebracht zum Thema, wie wir uns beeinflussen lassen.
Genau, also das ist schon ein Buch, was es auch schon länger gibt, aber schon irgendwie in der 8. Auflage oder so. Die Psychologie des Überzeugens, also ein richtiger Klassiker von Robert Cialdini, erscheint im Hochgrefe Verlag. Und Robert Cialdini ist ein amerikanischer Sozialpsychologe, der wirklich weltweit führender Experte ist auf dem Gebiet der Verhaltensbeeinflussung. Und seine Forschung beschäftigt sich damit, wie und warum Menschen sich beeinflussen lassen, sei es im Alltag oder auch Marketing, Verkauf oder Politik. Und er hat 7 grundlegende Prinzipien entdeckt, die ganz oft verwendet werden oder zentral sind, wenn es darum geht, Menschen zu überzeugen, zu beeinflussen. Und diese Prinzipien erklären, auf welche psychologische Mechanismen quasi Überzeugungen und auch Manipulationen beruhen, warum Menschen in bestimmten Situationen besonders anfällig dafür sind. Das heißt, wenn wir über diese Prinzipien Bescheid wissen, wir wissen, es gibt die, dann fallen wir nicht so sehr darauf rein, wenn wir manipuliert werden, erstens, ja, und zweitens hilft es uns natürlich auch, wenn wir jemanden überzeugen möchten, dann wissen wir, aha, das ist wichtig. Und wir machen das natürlich aus edlen Gründen, wenn wir Menschen überzeugen und nicht, damit wir Leute manipulieren.
Um die Welt besser zu machen.
Bitte.
Ja, bitte. Wie süß du eben gelacht hast, während du es gesagt hast. Das war schon sehr charmant, da musste ich direkt mitlachen. Oh toll, dann gehen wir jetzt diese Prinzipien mal durch. Ich freue mich schon, weil ich lerne ja hier was, ne? Ich lerne ja mit euch zusammen hier was. Also das erste Prinzip ist, du gibst mir was, ich gebe dir was, ne?
Genau, Reziprozität. Menschen fühlen sich verpflichtet, Gefälligkeiten zu erwidern. Also wenn uns jemand etwas gibt, dann möchten wir das auch irgendwie zurückgeben. Und das hat auch wieder einen evolutionären Grund, dieses Gefühl der zukünftigen Verpflichtung. Das ist natürlich sehr entscheidend, dass Menschen einander helfen, auch Gruppen einander helfen. Ne? Ein ganz einfaches Beispiel: im Restaurant gibt dir jemand so ein kleines Geschenk, so ein Bonbon am Ende, dann sind Menschen eher dazu gewillt, mehr Trinkgeld zu geben oder
Ich dachte schon so, was soll ich denn mit diesem Bonbon, ich möchte das nicht. Aber die Psychologie sagt, aha, dann gebe ich mal noch ein bisschen mehr Trinkgeld, weil wenn ich schon einen Bonbon kriege, auch wenn ich den gar nicht will, finde ich es trotzdem nett. Das ist ja ein schönes Beispiel, danke dafür.
Genau. Und es gibt halt eine bestimmte Taktik, also die auch eingesetzt wird beim Verkauf beispielsweise, die sogenannte die Neuverhandeln nach Zurückweisung Taktik. Und da wird dieses Prinzip der Reziprozität genutzt. Also der Mechanismus ist folgender. Zunächst wird eine ganz große Bitte gestellt, die ziemlich voraussichtlich abgelehnt wird von der Person. Und nach dieser Ablehnung wird dann eine kleinere, aber die eigentlich gewünschte Bitte vorgebracht. Und diese zweite Bitte erscheint dann als Zugeständnis des Anfragenden und veranlasst dann die Person, die dann gefragt wurde, auch ein Zugeständnis zu machen, weil man ja denkt, naja gut, wenn der ja schon seine eigentliche Bitte nicht irgendwie rüberbringen konnte und ich habe da schon Nein gesagt, dann zumindest das. Ne? Und der Mechanismus, der da zum Tragen kommt, ist natürlich, wir haben einerseits so einen Kontrast in der Wahrnehmung. Die zweite Bitte, die erscheint ja viel kleiner als die erste. Und wir haben auch so ein Verantwortungsgefühl. Also wenn jemand zu mir kommt, dann denke ich, oh Gott, diese arme Person, ne? Wir fühlen uns viel stärker an der Verantwortung, da dann irgendwie Ja zu sagen. Also Beispiele, die hier genannt wurden, sind zum Beispiel also der Pfadfinder, der zunächst ganz teure Lose verkaufen will und wir sagen dann Nein. Aber dann, wenn er mit einem Schokoriegel ankommt, der nur 1 Dollar oder so kostet, dann sagen wir, ja, okay, gut, das kann ich ja dann machen, weil ich habe ja schon zu dem anderen Nein gesagt. Oder ein Experiment tatsächlich, was hier Cialdini aufführt, ist, dass Studenten zunächst gebeten wurden, 2 Jahre lang als Betreuer für jugendliche Straftäter zu arbeiten und hat natürlich jeder abgelehnt. Aber danach, wenn dann gefragt wurde, an einem eintägigen Zoobesuch diese Menschen zu begleiten, dann gab es 50% Zustimmung. Also 3-mal so viele wie bei der direkten Anfrage. Und das ist halt bewusst gemacht. Ne? Also erst kommen die mit sowas ganz Großem an und dann, weil wir einfach auch irgendwie einen Schritt auf die andere Person zugehen wollen, sagen wir dann eher auch ja.
Das ist der Trick, den Kinder nie erfahren dürfen, weil sonst sagen sie, ich will ein Pferd, nein, aber wenigstens ein Hamster, na gut, naja, und zack, müssen alle einen Hamster kaufen, obwohl sie gar kein Tier eigentlich wollten. Das ist eine sehr interessante Strategie, danke dafür. Wir gehen zum zweiten Prinzip über Knappheit, nämlich, dass es etwas nur ganz selten gibt, ne? Also eben knapp ist.
Ja, Dinge, die erscheinen viel wertvoller, wenn es begrenzt ist, wenn es selten da ist und dann haben wir das Gefühl, es ist nicht verfügbar. Also das, so funktioniert ja jedes Angebot im Grunde genommen. Nur noch heute oder nur noch zwei Stück verfügbar oder so eine Deadline, ne, wenn es eine offizielle zeitliche Begrenzung gibt. Das hat ganz sicherlich auch was mit FOMO zu tun, Fear of Missing Out. Man denkt, man verpasst etwas. Oder es wird auch Druck hergestellt, also dass eine Kaufentscheidung ganz direkt gemacht werden muss. Ansonsten gibt es einen höheren Preis oder so. Und ich finde aber auch, dass es politisch natürlich eingesetzt wird, wenn extreme Dringlichkeit irgendwie, ja, ich sag jetzt, propagiert wird, obwohl es vielleicht gar nicht so dringend ist, ne? Also, dass jetzt eine Gefahr unbedingt jetzt gestoppt werden muss und vielleicht ist da gar nicht so eine Gefahr. Und dahinter steckt auch so ein Mechanismus, dass wir dazu neigen, zu glauben, dass Dinge, die schwer zu bekommen sind, typischerweise irgendwie besser sind als solche, die leicht erhältlich sind.
Ja, weil sie ja
sind.
Früh ausverkauft sind, deswegen muss ich mich beeilen und so, weil alle anderen wussten, wie gut das ist.
Ne? Ja, genau, ne? Irgendwie sowas. Ne? Und was da hilft, also als Abwehrstrategie ist, dass wir unsere starken Emotionen erkennen. Also wenn wir merken, dass wir in einer Entscheidungssituation sind oder jemand drückt uns irgendwie eine Meinung auf oder so und wir reagieren sehr emotional, dass das schon als Warnzeichen gedeutet werden kann und dann auch immer den Fokus auf den Artikel, die Idee oder die Handlung. Also sich fragen, warum möchte ich denn das jetzt kaufen oder will ich das überhaupt? Wofür ist das denn eigentlich? Und wenn es nur darum geht, einen Vorteil zu erhaschen, ein zeitlicher oder weil es seltener ist, es so, das ist kein gutes Zeichen.
Ich habe neulich ein Hörbuch gehört, fällt mir dabei ein. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, aber es ging halt auch so, ich mag ja auch so Business- und Wirtschaftsthemen. Mhm. Und da ging es darum, dass eben dieses Marketing der Angst, wurde das da genannt, dass wenn wir alle uns dessen bewusst sind, dass das dann nicht mehr so greift. Wenn wir nicht so stark darauf reagieren, wie du es eben beschrieben hast. Also da war auch eine Frau, die hat einen Anruf bekommen, wie wir alle manchmal Anrufe bekommen von unserem Mobilfunkanbieter. Und der hat gesagt, ja, sie müssen jetzt bis heute Abend handeln und sich den neuen Vertrag holen. Und das war dann ein Vertrag, der sich 2 Jahre wieder verlängert und so weiter. Und wenn sie das bis heute nicht machen, dann kriegen sie dieses super gute Angebot nicht. Also es ist ja genau das, was du gesagt hast. Mhm. Und dann hat sie gesagt, höflich abgelehnt und hat gesagt, nein, das ist ein Marketing der Angst, was sie da machen und ich möchte das nicht und deswegen lehne ich das aus Prinzip ab. Das können Sie gerne so auch weitergeben an alle. Das ist mein Feedback hier an dieser Stelle. Ich finde das unlauter und ich möchte das nicht unterschreiben, auch wenn das ein gutes Angebot ist. Es geht mir ums Prinzip, ich möchte nicht dieses Marketing der Angst unterschreiben. Das fand ich total interessant. Boah. Und genau in dem Augenblick, jetzt wo du sagst, fiel mir das gerade wieder ein, Marketing der Angst. Fand ich total interessant.
Sehr gut, wie wach diese Person in diesem Moment ist. Also das könnt ihr euch aber immer merken, egal welche Angebote kommen, wenn das unter Druck ist, da ist es immer sehr, sehr fishy. Also da wäre ich ganz vorsichtig. Ich hatte auch schon so Situationen, wo Leute mich ums Ohr hauen wollten. Und wenn die so ordentlich Druck machen und dann kriegen die einen ja auch gerade in diesen Momenten, wo man gestresst ist oder so. Das ist kein gutes Zeichen.
Und das nächste Prinzip ist das Prinzip der Autorität. Da kann ich mir auch schon fast denken, worum es geht.
Ja, genau. Also wir folgen tendenziell eher Menschen oder Ratschlägen, wenn diese Personen irgendwie als Autoritäten wahrgenommen werden, als Experten, Ärzte, Prominente und so weiter. Ne? Und das hat natürlich auch was mit unserer Erziehung und Konditionierung zu tun. Ne? Also dass wir gehorsam gegenüber Autoritäten sind, elterliche Lektionen, aber auch Geschichten, Märchen und so weiter, aber auch natürlich politisch oder so in unseren Systemen. Einmal als Mechanismus oder als Erklärung, aber auch in all diesen Dingen, wir versuchen uns ja kognitive Ressourcen einzusparen, weil wir dann denken, okay, gut, wenn er Experte ist, dann wird es schon stimmen, damit wir nicht jedes Mal so Pro und Contra abwägen, so glaube ich dem nicht und stimmt das jetzt oder nicht. Aber in diesen Automatismen steckt natürlich auch immer diese Gefahr, ja, dass wir einfach blind mitgehen. Und oft ist es auch nicht nur so, dass wir Autoritätspersonen folgen, sondern auch bestimmten Symbolen, Autoritätssymbolen, sei das ein Titel, ein Doktortitel, ein Professortitel, die Kleidung, Uniformen oder irgendwelche Statussymbole, Autos, Schmuck und so weiter, ja. Und da dann auch immer aufpassen, als Abwehrstrategie sich zu fragen, sind das denn auch wirklich Experten? Also welche Referenzen bringen denn diese Personen an? Und ist es auch relevant für das jeweilige Thema, weil wenn er irgendwie sagt, ja, ich habe XY gemacht und das hat gar nichts mit dem Thema zu tun, dann bringt es ja auch gar nichts irgendwie, ne?
Ja, aber dein Doktor ist sehr wohl sinnvoll hier in unserem Kontext, Frau Doktor. Also von daher absolute Autorität, vielen Dank dafür. dann kommen wir zum Prinzip Commitment und Konsistenz.
Ja, Menschen möchten in ihrem Verhalten konsistent erscheinen, also mit dem, was sie gesagt oder getan haben. Also wenn sie sich schon einmal zu etwas bekannt haben, dann bleiben sie so dabei, so nach Motto, wer A sagt, muss auch ne B, ja. Und wenn sie schon mal eine Entscheidung getroffen haben, ja, entsteht so ein persönlicher und auch zwischenmenschlicher Druck irgendwie dann im Einklang mit dieser Entscheidung, sich so zu verhalten. Das ist ja, also auch wieder eine mentale Abkürzung, damit wir nicht immer alles hinterfragen müssen. Aber auch gesellschaftlich ist es so, dass Menschen, die konsistent sind in dem, was sie tun, wie sie sich zeigen, die werden auch als stärker, rationaler, stabiler, integer und auch ehrlich irgendwie aufgenommen. Und es wird dann quasi von der Gesellschaft auch belohnt. Als Beispiel bringen die hier an, jemand, der eine Petition für Umweltschutz unterschreibt, ja, also sich da schon mal so committet, der ist dann später auch eher bereit, mal zu spenden oder an einer Aktion teilzunehmen. Und dieses Prinzip, das wird dann auch genutzt, also diese sogenannte Foot-in-the-Door-Technik. Da ist es so, ein Verkäufer beginnt mit einer kleinen, kaum ablehnbaren Bitte, die wirklich jeder erfüllen würde. Und das Ziel dabei ist es in dieser Taktik gar nicht so sehr, den Gewinn aus dieser kleinen Bitte herauszuholen, sondern eher das Commitment der Person zu gewinnen. Und sobald diese kleine Verpflichtung dann eingegangen wurde, neigen die Menschen dann auch später größere, verwandte Bitten nachzukommen. Und ein Beispiel basierend auf seinen Untersuchungen hier führt er an in dem Buch, wenn ein Hausbesitzer zum Beispiel zu so einem winzig kleinen, so einer Plakette zugesagt hat, die man aufs Auto kleben kann, seien sie ein sicherer Fahrer. Wenn die Leute sagen, okay, nee, mache ich mit, das kann ich aufkleben, gar kein Problem, dass sie dann später viel eher dazu bereit sind, auch so ein ganz unschönes, großes Schild, fahren sie vorsichtig, auf ihren Rasen aufzustellen. Weil sie sich einmal schon committed haben, dann machen sie das andere auch eher mit. Ja.
Also da können wir jetzt drauf achten, wenn wir eine kleine Sache gemacht haben, müssen wir jetzt die große danach eigentlich nicht machen. Da können wir auch immer achtsam hingucken und sagen, okay, will ich das jetzt aber wirklich? Also darum geht's uns ja hier auch immer nur, ne? Wir sagen euch ja nicht, was ihr jetzt machen oder nicht machen sollt, sondern es geht nur einerseits natürlich die psychologischen Tricks hier an dieser Stelle zu erwähnen, zu lernen und nachzuvollziehen und dann achtsam hinzugucken. Also es geht nicht darum zu sagen, macht das auf gar keinen Fall oder macht das immer oder macht das nicht oder irgendwas, ne?
Um Gottes Willen. Und es ist halt auch so, wenn wir Meinungen haben oder so, oder irgendwie mal jemand gesagt hat, hey, das ist doch so und so, du musst doch vor denen Angst haben, das ist doch alles schlecht. Und vielleicht haben wir unüberlegt irgendwie mal zugesagt. Aber das heißt nicht, dass das nächste Gespräch schon vordeterminiert ist. Wir können uns zu jedem Punkt entscheiden, zu sagen, nein, ich denke nicht so, ich mache da nicht mit, ich gehe nicht weiter, ich unterstütze das nicht. Also es geht ja auch irgendwie um so eine Freiheit. Und als Abwehrstrategie hier empfehlen sie, dass wir wirklich auf unsere körperlichen Signale achten. Also wenn wir irgendwann ein Gefühl der Beklemmung im Magen bekommen, das ist ein deutliches Warnsignal. Wir wollen das eigentlich gar nicht, aber nur aus diesem falschen Commitment heraus zu sagen, okay, gut, wenn ich da einmal Ja gesagt habe, dann muss ich weitermachen. Nein, stimmt nicht. Also wirklich auf die Intuition hören und diese Taktik auch beim Namen nennen, so wie in diesem Beispiel, was du gerade genannt hast. Ja, also zu sagen, hey, das ist wirklich eine Technik, die Leuten beigebracht wird beim Verkaufen. Foot in the door. Ich sehe dich, ich kenne dich. Du kriegst mich hier nicht.
Ich sehe doch, dass sie hier die Foot-in-the-Door-Technik anwenden. Da bin ich nicht dabei. Das nächste Prinzip ist auch ein total offensichtliches und ein total logisches. Und eins, wo, glaube ich, jeder jetzt nickt, wenn ihr das jetzt hört. Das nächste Prinzip ist das Prinzip Sympathie. Natürlich kaufe ich eher oder glaube an Menschen, die mir sympathischer sind, ne?
Ja, weil wir uns einfach in diesen Menschen auch sehen, die ähneln uns und es gibt auch da diese Technik von VerkäuferInnen, Mirroring and Matching, also dass sie in diesen Trainings dann auch lernen, die Körperhaltung, die Stimmung oder auch den Sprechstil des Kunden irgendwie so zu spiegeln, um so eine Sympathie zu erzeugen. Und dann ist es auch so, wenn Menschen sehr anfällig für Schmeicheleien, Lob und Komplimente sind, dann fallen sie natürlich auch eher darauf rein. Das hat wiederum was mit unserem Selbstbewusstsein zu tun, ne? Aber es ist einfach so, wir hören gerne Komplimente. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir in unseren eigenen Kreisen und uns selbst immer wieder Wertschätzung schenken, damit wir nicht so abhängig sind von der Wertschätzung von außen, will ich an der Stelle auch nochmal sagen. Aber ja, es sind halt viele Faktoren, die Sympathie erzeugen können, sei es die Ähnlichkeit oder es gibt auch so einen Effekt, heißt Halo-Effekt, also dass schöne Menschen als intelligenter, freundlicher bewertet werden. Das zeigt sich beispielsweise auch in Urteilen vor Gericht oder so, dass die mildere Strafen dann bekommen, leider. Und als Abwehrstrategie, da haben die empfohlen, dadurch, dass es so viele Faktoren gibt, die unsere Sympathie beeinflussen können, geht es gar nicht darum, sich auf diese Faktoren zu konzentrieren, weil das können wir wahrscheinlich eh nicht, sondern immer wenn wir merken, in bestimmten Entscheidungssituationen, dass wir so eine übermäßige Sympathie haben, dass es richtig krass ist, ja, dass wir dann mal einen Schritt zurückgehen, nochmal tief durchatmen und uns die Frage stellen, ist das jetzt gerade nur diese Person oder will ich wirklich dieses Produkt, diese Idee oder also, ne, dass wir das wirklich trennen, die Person trennen von den Gedanken, von den Meinungen und von dem Produkt, also dass wir nicht das Auto kaufen wegen der Person, sondern würde ich dieses Auto auch mit einer ganz anderen Person, die mir das gerade verkauft, kaufen.
Gut, dass du jetzt auch nochmal Auto gesagt hast, weil ich dachte natürlich an all die vielen Autoren und Autorinnen, die ich immer lese, wenn ich die Bücher so toll finde, dann habe ich ja auch immer sofort Instant Crush, dann habe ich sofort so, oh, jemand, der so schlaue Sachen schreibt, der muss bestimmt voll toll sein und ich würde diese Person total gerne kennenlernen. Ich habe das, weil ich doch so gerne lese und gerade Fachbücher, ne, wir tauschen uns ja hier auch immer wieder aus über so psychologische oder Achtsamkeitsbücher oder, ne, und wenn jemand mich total begeistert mit dem, was er schreibt, dann will ich den immer sofort kennenlernen.
Ja, und das ist ja auch nichts Falsches. Also wie du auch schon sagtest, ne, bei all diesen Strategien geht es nicht darum, dass es schwarz-weiß ist. Und nur weil wir zum Beispiel Reziprozität, um Gottes Willen, was wir euch jetzt nicht sagen wollen, ist, dass ihr nie wieder irgendwelche Geschenke oder Wertschätzung irgendwie da auch was entgegenbringt. Das ist ja schön, dass wir so reziprok miteinander umgehen, also mit Dankbarkeit. Und aber in bestimmten Momenten, Situationen kann das halt gegen uns verwendet werden. Und auch wenn wir irgendwie Sympathie empfinden, heißt es ja nicht, oh Gott, der will mich jetzt betrügen oder so. Das wäre ja total schrecklich.
Der will mir irgendwas andrehen, was ich gar nicht haben will oder so. Ja. Das ist wiederum, das schlägt aber auch manchmal um in Feindseligkeit, wenn man nämlich die ganze Zeit das Gefühl hat, alle wollen einem irgendwas andrehen oder einen übers Ohr hauen. Ne? Also weil Vertrauen ist ja schon auch ganz wichtig, überhaupt so Vertrauen ins Leben, Vertrauen in mich selber, Vertrauen, dass das schon alles irgendwie okay ist und dass nicht nur schlechte Menschen auf der Welt unterwegs sind. Ich habe das nämlich auch schon mal gemerkt, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, dass die plötzlich so schroff werden und ich war so, huch, was habe ich denn gemacht? Weil die dachten, ich will denen irgendwie, keine Ahnung, Achtsamkeit aufschwatzen oder, weißt du, oder irgendwie denen, die überreden zu meditieren oder keine Ahnung, was dann in dem Augenblick passiert ist und ich dachte so, aber keine Ahnung, ich erzähle ja nur von dem, was ich so mache. ne? Und dann hat man auf einmal das Gefühl so, man wäre selber plötzlich ein Verkäufer, obwohl man einfach nur irgendwas sich in einem Gespräch befindet. So. Also das gibt's auch, wollte ich nur auch sagen. Ne? Es gibt ja immer wieder viele verschiedene Seiten all dieser Dinge, die wir hier besprechen. Also das war das Prinzip Sympathie und dann gibt es noch das Prinzip soziale Bewährtheit. Was hat es denn damit auf sich?
Also dieses Prinzip besagt, dass Menschen eher dazu neigen, die Handlung anderer als korrekt anzusehen. Also insbesondere in Situationen, in denen sie sich unsicher fühlen. Also Menschen orientieren sich am Verhalten anderer. Wir sind ja wieder Rudeltiere. Auch das machen wir aus so einem Autopiloten heraus, weil der Alltag, das Leben einfach so komplex ist und da vereinfachen wir unsere Entscheidungen. Also ganz klassisches Beispiel, wenn wir Online-Bewertungen durchgehen für irgendwelche Produkte und da steht, boah, schon 5000 Mal gekauft, 4,8 Sterne. Ich gucke da auch hin bei einem Restaurant oder so, ne? Dann gehe ich auch eher hin. Also das kommt dann so zum Tragen. Und das kann natürlich auch ausgenutzt werden, natürlich, ne? Wenn irgendwie gefälschte soziale Bewährtheit durch irgendwie Fake-Bewertungen angepriesen werden. Das oder wenn man halt immer so merkt, okay, wir gehen nach diesem Strom, wenn Leute auch in ihren Aussagen sagen, ja, alle denken so oder die meisten oder 80%, das höre ich immer so, irgendwie so 80% gehen davon aus, dass das. Und dann denkt man auch so, ja, stimmt, ich will ja nicht der Rest sein, irgendwie diese Randgruppe. Oder so, ne? Da einfach auch vorsichtig sein und einfach auch genau nachfragen, ja? Also nicht nur, weil alle das machen, ist es auch unbedingt gut. Und dann gibt es auch dieses Phänomen der pluralistischen Ignoranz. Also wenn wir in einer Notlage sind und die Anwesenden auf die Reaktion der anderen irgendwie wartet und schaut, ja, um zu beurteilen, was man dann machen soll. Also dieses bekannte Experiment ist, da ist ein Wartezimmer und dieses Wartezimmer füllt sich langsam mit Rauch. Und wenn die Menschen alleine da sind und merken, boah, da ist Rauch, dann stehen die sofort auf und gehen. Aber wenn da viele Leute sind, die sich dann nicht bewegen, dann warten sie und gucken, wer macht jetzt den ersten Move. Und dann ist das, man sieht schon gar nichts mehr in diesem Zimmer. Und die Leute sind immer noch nicht aufgestanden. Also das ist nicht immer so gut in Notsituationen auf die anderen zu gucken, weil diese kollektive Untätigkeit, das ist so ein Effekt, ja.
Das ist ja auch wieder, guck mal, da denke ich wieder ganz groß, kollektive Untätigkeit.
Ja,
könnte man jetzt auch direkt wieder auf große politische Menschheitsprobleme, die wir dieser Tage haben, münzen. Wow, beeindruckend.
Ja.
Und ein Prinzip haben wir noch, bevor wir dann in die Übung gehen, weil wir ja Achtsamkeit nicht nur intellektuell begreifen, sondern tatsächlich auch praktizieren wollen. Aber eine haben wir noch, und zwar das Prinzip Einheit. Was hat's damit auf sich?
Das ist, wenn Menschen sich als Teil einer Gemeinschaft sehen, einer Gruppe oder eine gemeinsame Identität, dass sie dann viel leichter zu beeinflussen sind. Also das sehen wir natürlich immer bei so Sekten oder sowas. Ne? Wir gemeinsam, wir gegen die oder so. Ne? Das kommt ganz oft. Wenn ihr mal darauf achtet in der Sprache, werdet ihr das sehen, wie häufig das verwendet wird. Auch beim Verkauf. Ne? Also wirklich so Good Cop, Bad Cop. Ja.
Auch in der Politik.
Ja, immer. Ne? Ich verstehe dich doch oder so. Oder wir verstehen euch, kommt zu uns und dann wird es dir gut gehen oder so. Oder ach, der andere Laden, der ist so teuer, aber hier wirst du verstanden, wir sind auf einer Ebene, auf Augenhöhe oder so. Und das kommt so viel, auch das heißt natürlich nicht, dass wir gegen Einheit sind. Wir haben ja gesagt, wie wichtig soziale Verbundenheit auch ist, wie sehr das gefördert werden muss. Aber es wird halt natürlich dieses Bedürfnis nach Verbundenheit wird auch verwendet gegen uns manchmal.
Um uns zu manipulieren. Und es geht einfach darum, achtsam hinzugucken. Es geht genau nicht darum, Einheit irgendwie zu verteufeln. Um Gottes Willen, das wäre ja total absurd, wenn wir das machen. Aber wir verteufeln ja sowieso nichts. Wir unterhalten uns und haben hier ein paar Inspirationen. Und eben auch hier wieder, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erwähnen, woher diese 7 Prinzipien, die wir besprochen haben, kommen.
Die kommt von Robert Cialdini, der hat ganz viel Forschung dazu gemacht, und wenn ihr euch dafür noch interessiert, guckt wirklich in dieses Buch rein. Das ist wirklich so ein Lehrbuch, aber mit super vielen Beispielen halt und auch Studien, die Psychologie des Überzeugens, wie sie sich selbst und ihren Mitmenschen auf die Schliche kommen, heißt das im Hochgräfe Verlag.
Sehr schön, und wie ich finde, ist ja der erste Schritt natürlich die Achtsamkeit. Deswegen haben wir auch heute hier an dieser Stelle darüber gesprochen, denn wenn ich weiß, wer ich bin, was meine Bedürfnisse sind, was vielleicht meine alten Denkgewohnheiten oder Denkmuster sind, was meine Glaubenssätze sind, was meine Ängste sind, was meine Ziele und was meine Werte sind. Wenn ich all das weiß und mich vielleicht über Jahre schon damit beschäftige, dann können wir darauf besser achten. Wir können unser retikuläres Aktivierungssystem, das RAS, darauf trainieren und gucken, möchte dieser jemand irgendwas Bestimmtes von mir? Soll ich irgendwo unterschreiben? Ist das hier Marketing der Angst? Oder geht es hier um Einheit, die hergestellt werden will, damit ich irgendwas mache? Oder ist es einfach Einheit? Also, ne, wenn der andere sagt irgendwie, ich mag dich, wollen wir ein Eis essen gehen? Dann ist das ja was anderes als, du gehörst zu uns, bitte unterschreibe hier, hier und hier. Ne? Ja. Es geht also wie immer um Achtsamkeit und um den spielerischen, leichten Umgang auch mit all diesem Wissen, das uns weiterbringt, weiterhilft und euch hoffentlich auch inspiriert hat. Vielen, vielen Dank, dass ihr eure Aufmerksamkeit uns geschenkt habt. Uns beziehungsweise natürlich den Inhalten, die wir an dieser Stelle hier in die Welt bringen. Und welche Art von Übung ist das heute?
Ja, ich musste ein bisschen überlegen, aber dann habe ich gedacht, das ist jetzt eine geleitete Meditation, wo wir uns die Emotionsregulation nochmal vornehmen, weil ich glaube, in vielen Situationen, wo wir uns manipulieren lassen, ist es, wenn wir sehr starke Gefühle haben und da nochmal genau hinzugucken, oder wenn ihr das Gefühl habt, ihr schwankt so zwischen zwei Meinungen oder so, ne, da nochmal auf die Gefühle zu gucken und die mit denen einen anderen Umgang zu finden.
Ach, Emotionsregulation, ein wunderschönes Thema, weil wirklich, wenn die Emotionen einfach ausschlagen und wild um sich schlagen, metaphorisch oder auch in echt, dann wird eben viel kaputt gemacht. Und auch das sehen wir jeden Tag in den Nachrichten. Und deswegen ist Emotionsregulation ein wunderbares Thema und ein Fass, was man gar nicht oft genug öffnen kann. Deswegen macht's euch gemütlich und praktiziert mit Mayhung an dieser Stelle genau diese Übung. Oder ihr speichert euch auch die Folge, wenn ihr sagt, das ist zum Beispiel ein gutes Thema, ich möchte immer mal wieder diese Übung machen, dann könnt ihr die immer wieder hervorholen und immer mal wieder machen oder gerne auch verschicken, vielleicht an jemanden, der gerade mit all diesen Themen vielleicht sogar sich beschäftigt oder das aus irgendwelchen Gründen interessant finden könnte. In diesem Sinne danke ich dir für all die Inspiration, Mayhung.
Gerne.
Und ich danke euch, dass ihr mitmacht und euch jede Woche wieder neu auf dieses Abenteuer einlasst. Und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, in der du deine Emotionen regulieren kannst. Oft sind wir zwischen vielen Meinungen und Dingen hin und her gerissen und spüren starke Emotionen. Diese Meditation hilft dir, deine Emotionen zu beruhigen, damit du weniger anfällig dafür bist, dass andere deine Emotionen bestimmen. Nimm nun eine bequeme Körperposition ein. Wenn du während der Übung merkst, dass du abgelenkt bist, nimm es ganz freundlich wahr und kehre sanft zur Übung zurück. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Einatmend weiß ich, dass ich gerade einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich gerade ausatme. Mit jeder Ein- und Ausatmung verwurzelst du dich immer mehr im gegenwärtigen Moment. Deine Atmung ist dein ständiger Begleiter. In allen Situationen kannst du dir deiner Atmung sicher sein. Einatmend nehme ich meine körperlichen Empfindungen wahr, die mit meinem Gefühlszustand einhergehen. Ausatmend beruhige ich meinen Körper mit meiner bewussten, achtsamen Atmung. Jedes Gefühl geht mit körperlichen Empfindungen einher. Wut spannt deine Muskulatur an. Bei Angst klopft das Herz stark. Einatmend benenne ich das starke Gefühl, das gerade da ist. Ausatmend lächle ich dem Gefühl akzeptierend zu. Es ist okay, dass du da bist. Allein durch das Benennen des Gefühls nimmst du ihm schon seine Macht. Erinnere dich daran, dass alles im ständigen Wandel ist. Gedanken kommen und gehen, Gefühle kommen und gehen. Auch Erwartungen und Meinungen kommen und gehen. Einatmend nehme ich das Gefühl der Zerrissenheit in mir wahr. Ausatmend frage ich mich ehrlich, warum möchte ich das? Wofür? Ist dahinter ein anderes Bedürfnis? Es kann oft schwer sein, wenn wir zwischen verschiedenen Meinungen stehen und Menschen versuchen, uns zu beeinflussen. Nimm dir Zeit, um mit deinen eigentlichen Bedürfnissen in Kontakt zu kommen. Du wirst schnell sehen, dass ein Ziel durch viele, viele Wege erreicht werden kann. Nimm noch einmal 3 bewusste, tiefe Atemzüge. Und komm nun wieder langsam mit deiner Aufmerksamkeit zurück in den Raum und öffne langsam deine Augen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Mittwoch neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.